Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Blatt vor euch. Ich habe das nicht korrigiert. Wenn da Fehler sind, könnt ihr mich nachher danach drauf anhauen. Ich habe ziemlich viel schnell versucht zu machen, weil wir waren bis heute Nacht unterwegs. Ralf war der letzte Fahrer, während die Tore geschossen worden sind. Und wir konnten nicht hören, wer welches Tor geschossen hat. Wir mussten erstmal. Aber es war laut im Auto. Das Thema Ausgewogenheit zwischen Arbeit, Gemeinde und Familie. Die Lehre über unsere Berufung bildet das Fundament für eine richtige biblische Sicht über ein ausgewogenes Leben zwischen Arbeit, Gemeinde und Familie. Und ich glaube, das ist immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, ist das immer wieder eine Frustration. Und zwar, jeder von uns wird damit kämpfen, ein ausgewogenes Leben zu leben und den Ansprüchen im Bereich seines Lebens gerecht zu werden. Ich glaube, das ist nichts Neues. Jeder von uns hat damit zu kämpfen. Wie funktioniert das? Okay. Wir haben 100%, geben wir 30% hier, 30% da. Wie machen wir das? Und wie kann ich meiner Verantwortung in meiner Familie gerecht werden? Das sind nicht nur die, welche eine Familie haben, weil sie geheiratet haben und Kinder haben, sondern auch insgesamt. Familie, ich meine damit auch Freunde und alle die, die damit zu tun haben. Wie kann ich denen gerecht werden? Wie kann ich meine Verantwortung an der Arbeit gerecht werden? Ich muss arbeiten. Jeder von uns muss irgendwas tun, damit er lebt. Eine Hausfrau muss zu Hause arbeiten und hat ihren 24 Stunden, 7 Tage die Woche Job. Dafür der Arbeit. Der Mann hat das weniger, der braucht nur 7 Stunden, 8 Stunden die Woche, 8 Stunden am Tag arbeiten oder 10 vielleicht und nur 5 Tage die Woche. Aber im Endeffekt, wir haben alle eine Arbeit, die wir zu bewältigen haben. Und das ist gemein, was ich jetzt gerade gemacht habe. Aber das ist bewusst so gemacht. Weil manchmal denken Leute, wenn sie sagen, ja, und was arbeiten Sie? Moment mal, sie ist Mutter, hat ein Haus zu versorgen, Familie zu versorgen, da ist viel zu tun. Okay, wie kann ich der Verantwortung bei der Arbeit gerecht werden? Und dann als drittes, wie kann ich meine Verantwortung in der Gemeinde gerecht werden? Die Gemeinde möchte wachsen, die braucht meine Hilfe, die wollen, dass ich meine Gaben einsetze. Wie kriege ich das alles auf eine Sache? Und meistens ist das ja so, dass man nicht herausgefordert wird in einer Situation an einem Tag und der anderen Situation am anderen Tag, sondern meistens läuft das ja auch noch parallel. Und das ist ja wirklich schwer. Und es gibt einige Leute, die haben sogar noch viele Verantwortung in der Gemeinde, viele Verantwortung bei der Arbeit und viele Verantwortung in der Gemeinde, in der Familie. Und manchmal ist das so, auch wenn du dich ins Bett legst, dann denkst du, das habe ich vergessen, das habe ich nicht gemacht. Du hast immer ein schlechtes Gewissen. Schaffe ich das in der mir gegebenen Zeit und Kraft und die Mittel, die mir zur Verfügung gestellt werden? Habt ihr damit Probleme?
Nee.
Oder? Ja. Und dann gibt es natürlich auch die Sache, warum kann ich nicht mal einen Tag für mich selber haben? Oder eine Stunde? Wer bestimmt meine Zeit? Lass mich mal eine andere Frage stellen, um uns zu helfen, richtig zu denken über so eine herausfordernde Situation, über ein ausgewogenes Leben. Was ist deine Berufung vor Gott? Wieso bist du hier auf Erden? Das ist die wichtigste Frage, die wir uns erst stellen müssen. Wir gehen oft von einer falschen Perspektive an solche Dinge ran und denken, dass es tatsächlich ein ausgewogenes Leben gibt. Das gibt es nicht. Ich möchte es jetzt von vornherein sagen, es gibt kein ausgewogenes Leben. Auch wenn das vielleicht eine neue Wesenszug Gottes ist, aber das ist nicht. Er ist ausgewogen, wir sind es nicht. Denn er macht es perfekt. Was ist deine Berufung hier und jetzt? Was ist dein einziges Ziel? Antwort. Gott zu verherrlichen. Das Höchste mit allem, was du tust. In jeder Situation, zu jeder Minute, Gott die Ehre zu geben. Es gibt keine Downtime, es gibt keine Auszeit. Es gibt kein, das ist besser als das andere. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Und das ist zur Ehre Gottes Leben. Entweder haben wir die Frucht des Geistes, die wir ausstrahlen, oder wir machen das nicht. Oder entweder tun wir in dem Moment das, was Gott uns gegeben hat, offenbart haben, oder nicht. So, jetzt ist die Frage, wie verherrlichst du Gott auf die größte Weise? Was ist das, wo Gott am meisten verherrlicht wird? Was möchte er? Warum hat er uns hier auf Erden zurückgelassen? Das ist nicht vielleicht so eindeutig gefragt, aber ist ziemlich klar eigentlich. Warum sollen wir hier sein? Was möchte er an erster Stelle?
Dass wir seinen Willen tun.
Dass wir seinen Willen tun. Und was ist, das ist klar. Wir wollen seinen Willen tun und das ist genau das Richtige. Wir wollen verherrlichen. Aber was ist sein Wille? Warum will er, dass wir hier sind?
Um ihn zu verherrlichen.
Und wie machen wir das?
Das, was wir tun.
Das, was wir tun, richtig. Und was möchte er aber am wichtigsten, dass wir tun? Es gibt für uns eine Berufung, wirklich.
Ihn repräsentieren
auf Erden. Ihn repräsentieren auf Erden. Ihr sagt es eigentlich indirekt schon, aber ihr wollt mich nicht so festlegen, weil ihr sagt, vielleicht bin ich daneben. Apostelgeschichte 1,8. Was sagt Apostelgeschichte 1,8? Vielleicht kann einer das vorlesen. Wir werden jetzt ein bisschen interaktiv arbeiten. Apostelgeschichte 1,8 und der andere, jemand macht Matthäus 28, 18 bis 20. Das wusstest du schon. Klar, muss ja. Kolosser 1, 28, 29, Epheser 4, 11 bis 16. Was steht da? Okay, Apostelgeschichte 1,8. Laut und deutlich.
Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.
Okay. Wahnsinn. Dieser Vers, der sagt so viel aus. Klar, er spricht zu den Aposteln. Die Aposteln waren abgesonderte Männer für ihn. Die haben auch Familie gehabt. Die haben auch Gemeinde gehabt. Die haben die ersten Gemeinden gebaut. Was war ihr Ziel? Was sollten sie sagen? Wessen Zeuge sollten sie sein?
Christi.
Christi Zeuge. Und es war offensichtlich, dass sie rausgehen sollen, dass sie ihn verkünden sollen. Das war ihr Lebensziel. Ihm widerspiegeln. Das war ihr Lebensziel. Matthäus 28, 18 bis 20. Ja, du hast schon richtig angefangen. Mach jetzt die Jünger. Wer liest das vor? Ich möchte. Ich höre. Ja. 28, 18 bis 20.
Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Okay, auch hier eine Gott, Jesus beruft die Jünger, eine Sache zu tun, ihn das zu Jüngern zu machen, indem sie rausgehen, indem sie kaufen und so weiter und so fort. Und dann alles lernen, was er ihnen befohlen hat. Aber das zu Jüngern machen, das ist immer wieder dieser riesige Aspekt, den wir versuchen hier zu definieren in der Art und Weise, dass du investierst dein Leben in ein anderes Leben, damit sie Jesus Christus ähnlicher werden und zu einer Reife gelangen. Das ist auch Kolosser 1, Vers 28, 29, wer das kurz vorliest, ist auch an sehr wichtiger Stelle. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was hat das denn mit ein ausgeglichenes Leben zu tun, was hat das damit zu tun, wie ich in der Gemeinde und Beruf und Familie zurechtkomme? Kommt gleich. Okay. Kolosser 1, Vers 28, 29.
Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen Christus darzustellen. warum ich mich auch bemühe und kämpfen dringe gemäß seiner Wirksamkeit, die mir wirkt in Kraft.
Okay, das sind jetzt nur ein paar Stellen. Ich hätte noch Epheser 4 gesagt, aber ich werde noch auf gleich einige andere Stellen eingehen. Es gibt für uns eine übergeordnete Berufung, eine übergeordnete Auftrag, den wir haben, der alles bestimmend ist für den Rest, in dem, wie wir sind. Ob wir Vater, Ehemann sind, ob wir Gemeindemitglied sind, ob wir jemand sind, der weiß ich, wo arbeitet, der ein Bäcker ist oder der Hotelier ist oder der sonst was ist, ganz egal. Und das ist, als Christen haben wir eine Berufung. Wir sollen Gott mit unserem Leben natürlich verherrlichen, indem wir zu Jüngern machen, indem wir sein Zeugnis sind. Und das bestimmt auch unsere Entscheidung, wie wir vorgehen. Als Mutter ist das klar. Wir wollen Zeugnis sein, wir wollen Jesus verkündigen, indem wir unsere Kinder auferziehen in der Furcht Christi. Als Väter wollen wir dementsprechend handeln. Als Arbeitnehmer wollen wir aus 1. Petrus wird deutlich so handeln, dass wir kein Anstoß sind, unseren Arbeitgeber, sondern sogar den unzumutbaren Arbeitgebern nicht Augendienerei machen, sondern so dienen, als wenn wir Christo Jesu dienen. Wie Paulus gesagt in 2. Korinther 4, Vers 5 und 6, wo er sagte, er macht sich selbst zum Sklaven oder zum Knecht der Korinther, obwohl sie ihn an den Kragen wollten, macht er sich zu Knecht unter ihnen, damit er das Evangelium und Jesus Christus verkündigt und ein Zeugnis ist. Was denn bei der Berufung bzw. von einer Ausgewogenheit geht, unsere Ausgewogenheit liegt allein darin, dass wir Gott mit unserem Leben die Ehre geben. Das ist die Ausgewogenheit. Darin ist sie zu finden. Und manchmal ist das extrem drastisch. Manchmal bedeutet das, wie bei den Aposteln, ich gebe mein Leben, egal was es kostet. Denkt dran, die Apostel, ich habe mir das mal überlegt, die Apostel hatten auch Familie. Da steht nirgendwo, dass sie nicht Familie hatten. Und sie sind gestorben für Jesu Christi. Sie hatten auch Arbeiten, die waren Fischer. Sie haben sie zurückgelassen für Jesu Christi. Nicht jeder von uns ist berufen wie ein Apostel, aber jeder von uns berufen in den Dingen, die Gott für uns bestimmt hat. Da werden wir gleich noch drauf zukommen. Okay, also, wir haben schon gesagt, wir wollen ihn verherrlichen auf größte Weise. Indem du ihm gehorsam bist und zu Jüngern zu machen. Das ist unser Ziel. Jetzt mal kurz. Und da gehen wir jetzt auf den einen Bereich hin, wo wir haben einige Vorlagen genommen und wo ich diese Ausarbeitung von Nine Marks, ein Dienst, der durch Mark Dever geschieht, und da der Pastor, der das geschrieben hat, hat ein paar ganz hervorragende für uns Anhaltspunkte gegeben, die ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar, erstens, jeder Christ ist berufen, jeder Christ hat eine grundlegende Berufung. Lasst uns doch mal das anschauen, das habe ich gerade gemacht. Einige Bereiche, die mir wichtig sind in jeder Berufung. Jede darauf aufbauende Berufung muss die grundlegende Berufung untermauern. Das bedeutet, alles, wo ihr dann dazu berufen seid, nach dieser übergeordneten Berufung, dass es ihn, Jesus, Gott zu verherrlichen, indem wir zu Jüngern machen, ist, dass wir in unserer individuellen Berufung, dass die das untermauert. Mit anderen Worten, sie darf dem nicht widersprechen. Wir können nicht sagen, wir sind berufen, meine Aufgabe als Mutter ist das und das zu tun, was nachher dem Evangelium widerspricht. Das wäre ein Widerspruch in sich selber. Oder zum Beispiel, wenn ich sage, ich muss arbeiten gehen und ich mache eine Arbeit, die wirklich nicht das Zeugnis Jesu Christi widerspiegeln kann und tut, dann ist das ein Widerspruch in sich selber. Dann würdest du nämlich sagen, das Geld, das Einkommen ist mir wichtiger als das Zeugnis Jesu Christi, wenn das der Fall ist. Oder weil ich ein Wir waren ganz einfach, machen wir ein Szenario uns mal vorlegen. Jemand möchte in der Schule arbeiten und ihm liegt alles daran, dass er dass er staatlich angestellt ist, wie nennt man die? Verbeamtet wird. Und das ist im Grunde genommen sein höchstes Ziel, weil er sagt, sobald ich verbeamtet werde, dann kann ich mich so ungefähr ausruhen. Aber dieses verbeamtet werden, wenn das im Widerspruch stehen würde, zu einem Zeugnis Jesu Christi zu sein, dann so gut wie das auch ist als solches, ist das falsch, das zu tun für einen Christ, wenn er dadurch das Zeugnis Jesu Christi in Frage stellt. Beziehungsweise sein Zeugnis dadurch in Frage stellt, warum machst du das? Ist ja total Egoismus, warum du das machst. Ist es nicht, um Gott zu verherrlichen. Dann soll man dementsprechend bereit sein, den anderen Weg zu gehen. Und das bezieht sich auf ganz viele Szenarien. Immer wieder wurde die Frage gestellt, Hudson Taylor, wie konnte er auf das Missionsfeld gehen und seine Familie zurücklassen in China? Zweimal geheiratet, zwei Frauen gestorben durchs Missionsfeld. Eine Reihe von seinen Kindern sind auf dem Missionsfeld gestorben. Und die Frage war immer, und ich hab viel mit Mission zu tun gehabt, ich war assistierender Missionspastor und wir haben viele Missionare ausgenommen, da war immer die Frage, die ethische Frage, ist das richtig gewesen? Und viele haben gesagt, nein, das ist nicht richtig gewesen, erst kommt die Familie. Und für mich war das so, wie könnt ihr das sagen, dass erst die Familie kommt? Gibt es was Höheres als die Familie? Gibt es was Höheres als die Familie? Theo?
Standardantwort.
Ja, natürlich. Gott, Jesus Christus wollen wir verherrlichen. Und manchmal fordert Gott von uns Dinge, die wir denken, die sind nicht im Widerspruch zu ihm, aber die zeigen einfach, dass er Dinge zulässt, die wir vielleicht nicht verstehen und trotzdem verherrlicht. In dem ganzen Prozess hat Hudson Taylor vielleicht ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Wissen wir nicht. Können wir nicht beurteilen. Aber Gott hat das zu seiner Ehrlichkeit und Verherrlichkeit Ehre genommen, weil viele Tausende von Leuten sind zum Glauben gekommen. Durch das Werk oder durch Hudson Taylor, durch seine aufopfernde Hingabe, die gezeigt wird, dass er Jesus Christus folgt, sein Zeugnis Jesu Christi. Im Kleinen würden einige sagen, nein, wäre ich mit meiner Familie wieder zurückgezogen nach England oder wie auch immer. Ich würde mir nicht zumuten, diese Entscheidung oder beziehungsweise dieses Urteil zu fällen. Ich hätte vielleicht in dieser Situation anders entscheiden müssen, weil vielleicht Gott mir andere Sachen aufs Herz legt beziehungsweise offenbart und zeigt durch sein Wort Gottes. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder die Frage, ist es falsch, ist es grundsätzlich falsch, dass jemand eine Arbeitsstelle annimmt, die mehr zeitintensiver ist und ihn dadurch ein bisschen mehr von der Familie wegnimmt und ein bisschen mehr von der Gemeinde wegnimmt. Ist das grundsätzlich falsch? Kann man nicht so einfach sagen, oder? Weil es könnte sein, dass Gott gerade ihn da gebrauchen will, um das Evangelium zu verkünden in einer Art und Weise und zu zeigen, dass er vielleicht hat eine Möglichkeit, das zu tun, aber das kommt ganz drauf an, wie seine Herzenseinstellung in dem Punkt ist. Macht er das, aus welchem Grund macht er das? Macht er das, um eine Stellung zu haben? Macht er das, um höhere Finanzen zu haben? Macht er das, um größere Ehre und größere Macht zu haben? All diese Sachen wären nicht zu Gottes Ehre. Das Allerwichtigste ist, dass ich glaube, die größte Herausforderung ist für uns auch in dieser ganzen Situation, wenn wir ein Leben haben, das von allen Seiten gezogen und gedrückt wird und umso mehr Verantwortung jeder Einzelne von uns übernehmen soll, auch als Mutter und als Frau und auch als Schüler teilweise, und so, dass wir in dem Prozess Jesus im Mittelpunkt lassen und Dinge mit Freuden tun. Denn was für ein Zeugnis geben wir ab? Die größte Frage ist, jetzt schon wieder oder noch mehr? Oder sagen wir, danke Gott, dass du mir die Gelegenheit hier gibst, unter dem Druck ein Zeugnis sein zu dürfen. Danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, unter diesen extremen Strapazen, die da sind, einfach dir dienen zu dürfen. Sehen wir uns? So. Eine andere Stelle, die uns helfen würde, ist zum Beispiel Matthäus 6. Schlag mal Matthäus 6 auf. Diese Stelle wird sehr oft Matthäus 6, 33, wer das hat, kann das kurz vorlesen. Oder ist das, 36, ja? Wer das hat, kann das bitte vorlesen.
Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden.
Okay, was sagt er da? Was ist die Aussage des Textes? Was sollen wir zuerst tun? Wir sollen zuerst auf Gott und sein Reich gerichtet sein. Und er verspricht da etwas. Er verspricht etwas, dass er sich um uns sorgen. Und der Kontext ist folgender, dass er sagt, selbst Salomon war nicht so gut gekleidet, wie die Vögel sind. Und um die kümmert er sich. Er sagt, die Natur zeigt uns, dass Gott sich um alle sorgt. Wenn er sich sogar um die Vögel, um andere Dinge, kleine Blumen und alle andere Sachen kümmert, die so hübsch und so toll sind und der Mensch viel die höchste seiner Schöpfung ist, wird er sich nicht um sie auch kümmern? Natürlich wird er das tun. Warum macht ihr euch Sorgen? Warum tut ihr das? Und trotzdem tun wir das. Und er sagt, und das ist eben dieser Aspekt, leben wir mit dieser Einstellung, dass wir Gott unserem tagtäglichen Ablauf anbefehlen. Und auch die Spannung, unter der wir leben. Eine Sache ist, natürlich können wir sagen, Gott wird auch, vielleicht können wir da einen anderen Vers dazu nehmen, den ich immer wieder in der Seelsorge benutze, ist, geht mal zu 1. Korinther 10, 13. Okay, jetzt. Hier sagt Paulus Folgendes: Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen oder getroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wenn wir den Text einfach jetzt mal ganz oberflächlich auslegen, dann würde es sagen, dass da nichts uns widerfahren wird, wo Gott nicht eine Möglichkeit hat, dass wir es positiv sogar bestehen. Sondern, dass ihr es ertragen könnt, aber natürlich so ertragen könnt, dass es ein Zeugnis für Gott ist. Er wird uns nicht in eine Situation hineinführen, mit der wir nicht fertig werden können. Trotzdem kann ich mir vorstellen, und ich habe das Gleiche, am Ende eines Tages sagst du, ich habe Mist gebaut, bin nicht richtig damit umgegangen. Aber warum reagieren wir so? Warum sagen wir das? Ich habe hier falsch gehandelt. Was ist das, wenn wir das sagen? Weil wir im Herzen doch eigentlich wissen, was wir hätten machen dürfen und sollen. Wir wissen, was Gottes Standard ist. Wir wissen, dass Gott möchte, dass wir zum Beispiel nicht überreagieren, weil so viel los ist in unserem Leben, sondern dass wir trotzdem noch die Frucht des Geistes umsetzen in unserem Leben, richtig? Dass wir mit Geduld, mit Liebe aufeinander eingehen. Dass wir nicht ungeduldig sind, wenn jemand auf uns zukommt. Manchmal haben wir, wenn man zum Beispiel gestern beim Fußballspiel sitzen würde, nimm mal an, Fußballspiel, und auf einmal kommt ein Anruf. Mitten im Fußballspiel. Und diese Person braucht Rat. Hat sich überhaupt nicht überlegt, dass es ein wichtiges Fußballspiel ist. Zum Beispiel, ich gewisse Anrufe bekommen werde an nächste Woche, wo ich am liebsten Fußball spielen sehen würde, und das ist ein Konferenzgespräch auch noch von den USA. Und dann denke ich mir, aber was ist das? Was ist das Wichtigste in der Hinsicht? Da müssen wir uns immer wieder erinnern an, ich meine, das ist vielleicht einfach, das ist Lappalien, wenn man das überlegt. Aber Tatsache ist doch, gehen wir mit unserem Leben so um und ist unsere Ausgewogenheit gesehen in Gott? Ist unsere Ausgewogenheit gesehen, also in Gott? Also, jede darauf aufbauende Berufung muss die grundlegende Berufung untermauern. Es kann nicht im Widerspruch stehen. Sie muss die untermauern. Zweitens, die grundlegende Berufung ist grundlegend für alles. Nicht nur für einige Sachen. Und das ist extrem wichtig. Es gibt keine Ausnahmen hier. Aber ich musste diese Notlüge machen. Das war einfach, ich konnte nicht anders. Sonst wäre das und das passiert. Weil der Mensch denkt manchmal, dass wir besser Ahnung haben, was richtig ist, als Gott. So viele Gemeinden sind politisiert worden, weil sie denken, sie können alles kontrollieren und lassen nicht Gott die Gemeinde kontrollieren. Auch Männer, die in der Leitung sind, oft denken sie, dass sie Entscheidungsmacht über gewisse Dinge haben, wo Gott entscheiden soll, wo das Wort Gottes schon entschieden hat. Auch wir als Männer manchmal oder als Leiter in den Familien oft machen wir Sachen, wo wir hätten lieber uns zurückstellen sollen. Wo wir nicht Gott an erster Stelle die Ehre geben, sondern sagen, so muss das sein, so ist das, weil im Endeffekt, weil ich das so will. Ich kenne meine eigene Situation. Manchmal komme ich nach Hause und ich habe mir das vorgestellt, was da laufen wird, weil ich was ich zum Beispiel, kann man, wenn man eben nach Hause kommt und sagt, jetzt setze ich mich hin, dann kommt es ruhig und dann muss ich mir natürlich daran erinnern, dass es nicht unbedingt so ist, dass ich meine Aufgabe zuerst zu Hause ist, dass ich Gott diene und das bedeutet, dass ich für die Familie da bin. An erster Stelle nicht, dass die Familie für mich da ist, sondern ich bin für die Familie da und das ist einfach eine angenommene Sache ist. Das bedeutet, dass ich die Priorität, die Ehre Gottes an erste Stelle stellen muss und er hat für mich ganz klare Verantwortung gegeben. Als derjenige, der als Familienhaupt auch die Verantwortung trägt, die Familie so aufopfern zu leiten, wie Christus die Gemeinde geleitet hat. Und das bedeutet, was immer dran ist, ist dran. Und das bestimmt Gott im Grunde genommen. Nicht ich. Und das Gleiche trifft zu für die Frau in der Situation, wenn zum Beispiel der Mann nach Hause kommt und ihre Hilfe braucht. Und die Hilfe kann ganz viele Weise aussehen. Die kann so aussehen, dass er kaputt ist und total am Boden ist und sie muss ihn einfach mal ermutigen und ihn wieder aufpäppeln. Epheser 2, schlag das mal auf. Gott hat uns nicht im luftleeren Raum gelassen, sondern er hat uns was ganz Bestimmtes sogar gesagt, was wir tun sollen. Er hat uns berufen, wir sind noch nicht mal zu ihm gekommen, weil wir es wollten. Wir sind zu ihm, er hat uns berufen und uns gerufen und sagt in Vers 4 und lese mal bis 10. Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung, dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt mit versetzt in die himmlische Region in Christus Jesus, damit er in dem kommenden Zeitalter überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, Güte an uns erweist in Christus Jesus. Und dann sagt er, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Okay, das ist schon mal sehr wichtig. Und dann kommt das. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. So einfach ist das. Nur die Frage ist, was sind die guten Werke? Sie sind definitiv immer definiert, Gott die Ehre zu geben. Sie sind definitiv immer definiert in der Frucht des Geistes. Sie sind immer definiert in der aufopfernden Haltung, die Jesus Christus selber hatte. und eine sich hingebende Haltung. Und sie sind definiert, dass wir es vom Herzen tun. Wir machen das nicht nur, weil wir es müssen, sondern wir wollen es machen. Und der Wille ist auch eine Entscheidungssache, Leute. Und es fühlt sich nicht immer gut an, das Richtige zu wollen, oder? Fühlt sich das gut an, wenn du kaputt bist, richtig zu handeln? Am Ende fühlt es sich gut an, aber nicht, wenn du es machst. Das ist nämlich mit echt viel Strapazen manchmal belegt, wenn man sagt, ich muss das nochmal, das muss ich einfach noch machen. Man weiß das, am liebsten will man aber sagen, nein, ich mache das nicht. Ich möchte mich jetzt auch hinlegen, hinsetzen. Warum steht das in der Sprüche 31, Frau, dass sie das Licht geht so gut wie, es geht eigentlich nie aus. Sie ist immer auf Achse, in einem großen Haus in dem Fall. Das war das Vorbild, das war eine vorbildliche Frau, weil sie sich um alles im Haushalt kümmert, alles, was darum ist. Und das macht deutlich, wie viel damit zu tun hat. Das Gleiche wird aber auch vom Mann erwartet. Das Gleiche wird vom Mann erwartet, der sich wie Jesus Christus hingibt. Epheser 5, Vers 25. Er gibt sein Leben einfach hin. Er gibt es hin. Und das Gleiche wird von einem Arbeitnehmer erwartet, der in Christus und bei einer unchristlichen Firma arbeitet, dass er keine Augendienerei macht. Er macht das nicht mal, damit die Leute es sehen. Sondern er macht das, weil Christus das von ihm erwartet. Er ist eine Widerspiegelung Christi. Jeder müsste sagen, das ist ein Christ. Warum? Warum ist er ein Christ? Hat er das gesagt? Nein. Aber die Art und Weise, wie er mit den Dingen umgeht, ist so anders, kann nur ein Christ sein. Warum haben die Wiedertäufer umgebracht? Warum? Die haben sie erkannt durch ihr moralisches, liebevolles Leben. Die haben das gesehen und sind ihnen nachgefolgt und haben gesagt, da ist irgendwas faul bei denen, die sind zu gut, zu moralisch. Und dann haben sie ertränkt. Das ist das Zeugnis, das war der Preis, den sie bezahlt haben. Unsere Vorbilder sind eigentlich Wiedertäufer, aber die sind alle umgebracht worden. Es gibt kaum Aufzeichnungen von denen, weil alles zerstört worden ist. Aber wenn ihr mal etwas lest, und es gibt einige Zeitschriften, reformatorische Zeitschriften, und selbst die Reformatoren, die wir so als hochschätzen, haben gegen die Wiedertäufer gekämpft. Ein Luther, ein Calvin und ein Zwingli, die haben die umgebracht. Interessanterweise, und das ist einer der schwarzen Seiten der Reformation gewesen. Aber eigentlich, wenn Leute uns sehen, dann sagen die, irgendwie, der hat immer Zeit für mich. Der hat immer ein offenes Ohr für mich. Und trotz, dass es vielleicht bei ihm zu Hause genauso viel los ist. Leben wir die Dinge, machen wir sie zu der Herrlichkeit Gottes. Okay. Dann ist auch noch eine andere Sache, der Punkt 3, du hast viele aufbauende Berufungen. Du hast viele aufbauende Berufungen. In anderen Worten, das ist nicht eine Sache, die du tust, neben der, also es gibt nicht einen Bereich, den du tun wirst. Und das ist diese Sache, die auch klar spricht gegen eine Ausgewogenheit, wie wir uns die vorstellen. Oder vielleicht haben wir eine richtige Vorstellung, das will ich euch jetzt nicht sagen, dass ihr das nicht habt. Aber der Punkt ist einfach, dass wir so viele Berufungen, wir können eine Vielzahl von Berufungen haben. Also Dinge, die uns, Gott, uns unter Epheser 2, Vers 10 gegeben hat, die wir sind, die guten Werke, zu guten Werke, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. In jedem Tagesablauf sind Dinge, die geschehen, Begegnungen, die du hast, und das meiste, was also zentral in unserem Leben sind, sind Beziehungen. Das ist nun mal Dinge, die ewiglich sind. Okay? Beziehung zu Gott, Beziehung zu anderen Menschen, Beziehung zu deiner Gemeinde in dem Sinne. Das sind die Sachen, die zentral sind für unser Leben. Die Frage ist natürlich, wie gehst du mit diesen um? Und jeder Tag hat eine Vielzahl von Dingen. Das ist nicht nur eine Sache, die sagen, nein, ich bin da nicht für zuständig, das muss jemand anders machen. Weil jemand sagt, ich bin kein Evangelist, ich muss nicht evangelisieren, aber wenn jemand einen zu dir schickt und dir aufs Herz legt, der das Evangelium wissen will, dann kannst du nicht sagen, ja, geh doch mal zu Johann Friesen und mach das. Sondern dann bist du derjenige, der die Ansprechperson ist. Wir bringen nicht die Leute in die Gemeinde mit, damit die da das Evangelium hören, sondern du hast das Evangelium. Du weißt, wer Jesus Christus ist. Erzähl ihnen das, zeig ihnen das, bring ihnen das bei. Sag ihnen, wer du bist. Nicht nur das, und das kann eine Vielzahl von Berufungen auch in dem Sinne sein, die Gott dir gegeben hat. Eben, wie gesagt, bei der Arbeit, wir haben hier beim EBTC auch verschiedene Verantwortungen und manchmal die Frage ist, jeder von unseren Mitarbeitern wünscht sich am liebsten eine Arbeitsbeschreibung. Ich wünsche mir das auch, aber die Sache ist, dass die Arbeitsbeschreibung ist immer so wackelig. Also das ist wie so etwas, was mal dahin geht und die definiert sich oft mit den Sachen, die auf uns zugetragen werden. Wir können natürlich sagen, wir lehnen das ab, wir machen das nicht, weil das ist nicht unsere Arbeit. Und das stimmt, da sind gewisse Sachen, wo wir uns wahrscheinlich konzentrieren sollen und das nicht machen sollen. Aber es gibt gewisse Sachen, wo wir wahrscheinlich, wenn wir richtig überlegen, die einzige Stimme sind. Und wenn wir es nicht machen, ist die Frage, wer macht es dann? Sind wir bereit, diesen extra Meile zu gehen? Sind wir bereit dafür? Biblische Seelsorge. Ich habe überhaupt nichts mit biblischer Seelsorge wirklich zu tun gehabt, außer dass ich sie brauchte vor Jahren. Aber ich habe gesehen, dass die Probleme werden oft in den Gemeinden, wo ich bin, nicht so richtig so angepackt, dass die Leute wirklich die Bibel benutzen und das umsetzen und hinführen zum Wachstum. Gut, jetzt haben wir das angefangen. Und auf einmal sind wir fast die einzigen in Deutschland, die überhaupt so einen biblischen Seelsorgekurs haben in dem Umfang. Ich weiß, es gibt noch eine andere Stelle, die aber auch noch ein bisschen Psychologie drin hat. Und die anderen Schulen haben zwar einen biblischen Seelsorgekurs, aber sie haben nicht ein Programm, das entwickelt und aufbaut. Wir hätten auch sagen können, nein, das ist nur ein Teil, ein Seminar, was wir pro Jahr machen, mehr brauchen wir nicht. Ich sah das als meine Verantwortung, dem entgegenzugehen oder beziehungsweise das aufzubauen. Genau das Gleiche ist mit Gemeinden. Wenn wir eine Möglichkeit haben, eine Gemeinde zu gründen, wo keine Gemeinde ist, und wenn aus irgendeinem Grunde Leute dort sind, die zur Reife kommen, die wachsen, die das Potenzial haben, können wir dazu sagen, nee, das wollen wir nicht machen. Könnten wir ja sagen. Aber ist das richtig? Und diese Entscheidung, wenn Gott das vielleicht jemandem aufs Herz gelegt hat, oder dergleichen mit Kinderarbeit auch. Jede Berufung hat aber eine Voraussetzung, die uns gegeben ist, müssen wir treu sein. Wir können nicht das halbherzig machen und wir können das nicht einfach nur sagen, ja, das machen wir so. Sondern die Treue ist hier die Frage. Sind wir treu in den Dingen, die Gott uns aufgegeben hat? Und jeder von euch hat verschiedene Sachen. Ganz ehrlich gesagt, jeder hat verschiedene Sachen. Ich würde niemals, und das habe ich bei meinen Kindern versucht, immer wieder zu erklären, ich werde nicht jedes Kind gleich behandeln. Jeder hat andere Kapazitäten und deshalb gibt es auch andere Erwartungen von ihnen. Einige würden das als ungerecht sehen. Nein, es ist nicht ungerecht. Gott erwartet nicht von uns allen die gleiche Sache zu tun, oder? Aber er erwartet von uns allen Treue und ihm die Ehre zu geben. Aber was wir tun, hat jeder eine andere Verantwortung. Und einige von euch sehen Dinge, die ich nicht sehe. Und legt euch die aufs Herzen, wenn ihr sie nicht tut, wird sie keiner tun. Oh. Jemand hat da, ist dann nicht zufrieden. Okay. Wir sind herausgefordert, mit unserem Leben auch weise umzugehen, weise zu leben. Was immer wir tun, das sollen wir zu seiner Herrlichkeit tun, Kolosser 3, 23 und viele andere Stellen, die sagen. Wir sind also die grundlegenden Sachen sind immer die gleichen, die wir herausgehören. Also wir haben viele Berufungen und viele Berufungen, in denen wir leben werden, müssen wir treu sein. Viertens, wir alle haben das gleiche Ziel für unsere auferbauende Berufung, und zwar Gott zu verherrlichen. Das habe ich schon gesagt. Das bedeutet am Arbeitsplatz, in der Ortsgemeinde und deinen Ruf in der Familie. Vielleicht möchte ich noch mal kurz da auf die Gemeinde eingehen. Es war immer, für mich war das auch nur immer eine Herausforderung, wenn jemand gefragt hat, okay, was ist zuerst? Ist die Familie zuerst? Ist die Gemeinde zuerst? Ist dein Beruf zuerst? Das kann man nicht einfach so sagen. Natürlich ist ein Leiter, der seiner Gemeinde, der seiner Familie nicht gut vorsteht, kann kein Gemeindeleiter sein. Es bedeutet nicht, dass er 100% immer richtig, alles richtig macht. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Grundsätzlich aber geht er an den richtigen Weg und ist ein Wachstum zu bringen in seinem Leben. Selbst ein Ältester sündigt, oder? Vielleicht nicht. Nee, die sind perfekt. Nein, Älteste sündigen. Und manchmal sind die Sünden gravierend sogar in dem Sinne, dass sie, von denen sollte viel mehr erwartet werden, die machen sie was. Aber die Frage ist, wie gehen sie mit der Sünde um? Und wie offenbart sich das auch? Das nächste ist, von der Seite her, also ist das wichtig, dass wir das einfach verstehen, dass jeder hat da verschiedene Verantwortung. Und dann das Gleiche ist mit der Arbeit. Wie machen wir das? Wie balancieren wir diese drei Dinge aus? Und die Verantwortung, die uns gegeben ist, ist wirklich jedes dieser Bereiche in unserem Leben, und das können ja noch viel mehr sein, sollen wir wirklich Gott die Ehre geben, indem wir ihn an erste Stelle stellen. So, das ist, manchmal ist da tatsächlich eine Spannung. Nehmen wir an, wir haben ein Leitungstreffen und zur gleichen Zeit würde ein Abschluss sein meiner Kinder in einer Schule. Ich würde wahrscheinlich in dem Fall sagen, Priorität ist der Abschluss meines Kindes in der Schule. Warum? Es ist ein einmaliges Erlebnis. Und es ist extrem wichtig, dass ich als Vater dabei bin. Die Leitung sind eine Vielzahl von Männern, die das machen können, und ich würde die natürlich darüber informieren, und man müsste natürlich dem, alles müsste schon richtig laufen. Aber da, und ich glaube dabei auch das absolute Verständnis dafür da. Du musst deine Familie in dem sein Zeugnis sein. Aber auf der anderen Seite, wenn das andauernd ist, wenn jetzt mein Sohn Fußball spielt, das ist denn kein Grund. Weil da, ich glaube, das Gleichgewicht, da würde ich eben anders entscheiden in dem Fall. Wenn das allerdings ein Endspiel ist bei den Weltmeisterschaften, wüsste ich nicht, was ich machen sollte. Aber vielleicht würden wir alle in den Leitungskreis zugucken, ich weiß nicht. Der Punkt ist, aber Gott gibt uns ganz klare Prinzipien, nach denen wir urteilen sollen und können. Und die sind manchmal nicht ganz so einfach. Und manchmal brauchen wir die Hilfe von anderen. Es ist genau das Gleiche, weil zum Beispiel, wie ist das, wenn man jung verheiratet ist und bedeutet das, dass die Priorität ist natürlich die Ehe, ist ja klar, man soll sich auch kennenlernen, bedeutet das, dass man nicht mehr zur Gemeinde geht? Nein. Die Gemeinde, die Ehe ist innerhalb der Gemeinde und innerhalb des Kontexts, wo wir sind. Und das ist überhaupt ein Buch, was ich empfehlen würde, ist vielleicht ein paar kleine Kleinigkeiten drin, aber das ist, kann unsere Familie ein Segen sein? Heißt das, das ist von CLV, glaube ich. Das lohnt sich zu lesen. Und weil diese ganze Perspektive, manchmal habe ich auch erlebt, und auch bei uns habe ich das mal erlebt, dass unsere Familie wird dann zu einem Götzen fast. Alles ist nur Familie, Familie, Familie. Und die Familie ist nichts anderes als ein Werkzeug auch für Gottes Segen. Genau das Gleiche ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist zwar Gottes Schöpfung, aber die Gemeinde als solche, wenn wir uns total als Lokalgemeinde isolieren würden und sagen, wir machen alles dann, das würde dann auch schon ein bisschen zu einer Art, na, ich will das nicht sagen, es gibt einige, die entstehen dann so eine kultische Gemeinschaft. Und das ist auch nicht das Ziel. Wir sollen, Gemeinde trifft sich, um zugerüstet zu werden, um rauszugehen. Und das bedeutet auch in die Familien, auch in den Beruf, in alles rein. Hier werden Leute nicht nur ausgebildet für, damit sie in der Gemeinde dienen können, sondern dass sie auch in der Berufswelt, in der Welt leben, dienen können, am Arbeitsplatz ein Zeugnis sind. Und das ist, was wir, glaube ich, was wir bedenken sollen bei dieser ganzen Sache. Okay, sind da Fragen zu? Ich möchte, sonst, ich habe noch einiges, aber habt ihr irgendwelche Fragen? ein zentraler Aspekt, der uns helfen würde, mit all diesen Sachen richtig umzugehen, ist, dass wir erkennen und verstehen, dass natürlich Gott an erster Stelle steht, ihm die Ehre gegeben wird, dass aber dann zentral danach extrem wichtig ist, sind unsere Beziehungen. Die sind wirklich wichtig. Unsere Beziehung, egal zu wem. Und auch innerhalb der Gemeinde, die einander stellen, die sind eigentlich fundamental für uns, wie wir miteinander umgehen. Aber auch wie wir mit einem Ungläubigen umgehen. Es ist alles, ihr merkt, es ist alles immer wieder Beziehung. Immer wieder das Verhalten untereinander. Und das zeichnet uns aus. Einige sind extrem warm und herzlich und gut, und wir kennen einige Vorbilder, da würde jeder hingehen und gerne seinen Rat hören und was etwas und ihn fragen. Es gibt andere, die sind fast unnahbar, und es gibt welche, die sind, die haben vielleicht keine Beziehung, die sind unwahrscheinlich bedürftig. Wie auch immer, aber Beziehungen am Ende sind sehr wichtig. Und mit dem Ziel natürlich, wenn wir Beziehungen haben, die außerhalb der Gemeinde sind, nach außen gehen, ist das Ziel wirklich, diese Person zu Jesus zu führen. Was immer das bedeutet, was wir machen, sollte dann dahingehend sein, wie führen wir jemanden zu Jesus Christus. Und das ist nicht nur, indem wir ihm das Evangelium erklären, das hoffentlich kann jeder tun von uns, aber darum geht es nicht nur, sondern dass wir das Evangelium gleichzeitig auch praktizieren und leben. Das bedeutet auch, dass wir aufopfernd sind. Das bedeutet auch, dass wir unsere materiellen Güter so einsetzen, dass das Evangelium gefördert wird, dass wir an solchen Dingen teilnehmen, die das Evangelium fördern, und dass wir nicht etwas tun, was dem Evangelium entgegensteht. Zum Beispiel die Riesenherausforderung, die wir jetzt haben oder viele Christen haben, ist in der Ukraine. Dass das die größte evangelikale Gemeinde Europas ist in der Ukraine. Viel größer als in Deutschland, viel stärker, viel ausgebildeter als wir. Wir bilden uns oft zu viel ein. Das sind unsere Lehrer. Die Frage ist, wie leben sie in einem Kriegszustand? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht? Du willst nicht patriotisch sein. Unsere Patriotie ist nur zu Gott. Und das bedeutet nicht, dass wir für den einen oder für den anderen, einen oder anderen sind. Und das ist sehr schwer. Wir werden Sachen erleben, die sind unglaublich schmerzhaft. Wenn Freunde umgebracht werden. Ich war mit einem im Seminary, also zusammen studiert, von Kroatien, ein Pastor. Und er ist damals nach Kroatien zurückgegangen, wo da die Unruhen waren, wo in Sarajevo und die ganzen Kämpfe waren. Er hat miterlebt, wo Menschen mit Menschenteilen in Tüten nach Hause gebracht worden sind, dass zu der Frau der Mann in der Tüte gebracht worden ist, umgebracht von den Nachbarn. Natürlich kannst du da ausflippen, das waren deine Leute, mit denen du gearbeitet hast, aber du willst immer noch ein Zeugnis sein. Er ist heute noch so patriotisch gebaut, weil er diese Sachen erlebt hat und ihn so verletzt haben. Und von meiner Perspektive nicht diesen Abstand gewonnen hat und gesagt hat, wir wissen, dass der Mensch schlecht ist, vom Herzen her. Wissen wir, was alles hier passiert ist im Osten Deutschlands? Unglaubliche Sachen. Und wenn du als Ostdeutscher jetzt irgendwo noch hingehst und da sind die gleichen Leute, die haben immer noch die Macht und sagen dir, was zu tun ist und zu lassen ist, da kannst du natürlich sehr emotionell werden, oder? Oder du kannst im Zeugnis Jesu Christi sein. Und das sind alle die ganzen Sachen. Die Frage, wie wir damit umgehen, wie wollen wir, was ist unsere erstrangige Berufung? Und ich muss hier ganz kurz. Also alles, was wir machen, soll dazu dienen, dass wir dem Herrn ein Zeugnis sind. Wichtig ist, dass wir verstehen, als Christen sind wir nicht ausgeglichen. Wir haben kein ausgeglichenes, balanciertes Leben. Wir sind aber total ausverkauft oder engagiert für den Herrn. Absolut. Alles wird entschieden dadurch, wie kann ich Gott die größte Ehre bringen. Und das bedeutet, dass ich alles tue, was überhaupt möglich ist, um einen ewiglichen Reichtum aufzubauen. Das bedeutet, dass ich dem Ruf Christi gerecht werde und in seinen Werken, die er vorher bestimmt hat, wandeln. Unser Ziel muss es sein, Gott in jedem Bereich, ob ihr in der Schule, Arbeit, in der Gemeinde seid, Ehre zu geben. Nur dadurch, dass ihr 40 Stunden vielleicht in der Gemeinde verbringt, seid ihr deshalb noch lange keine guten Christen. Ihr könnt genauso gut 40 Stunden auf der Arbeit verbringen und die besten Christen sein. Der Ort spielt überhaupt keine Rolle. Auch nicht der Bereich spielt eine Rolle. Sondern tust du, was Gott dir gezeigt hat und aufs Herz gelegt hat. Und das ist das Allerwichtigste. Lass mich am Ende beten und dann können wir von dir erfahren. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Du uns auch einen Verstand gegeben und den Verstand hast du uns herausgefordert, wirklich immer wieder zu bedenken, was du in Matthäus 6 auch gesagt hast, dass wir dich an erste Stelle, dein Reich an erste Stelle sollen und danach trachten sollen. Und der ganze Kontext macht deutlich, wenn wir uns wirklich über dein Wesen Gedanken machen, dann wissen wir, Herr, dass du uns nicht irgendwo hingestellt hast oder zurückgelassen hast in verwaiste Kinder oder irgendwie eine verwaiste Gemeinde, sondern umgekehrt. Du hast uns ein Werk gegeben, einen Auftrag gegeben und den wollen wir erfüllen. Wir wollen deine Zeugen sein, wie du es auch den Aposteln gesagt hast, deinen Jüngern gesagt hast. Wir wollen deine Zeugen sein und wir wollen zu Jüngern machen, die du uns offenbarst und zeigst und unseren Weg stellst sozusagen und ihnen alles das lernen, was du uns anvertraut hast durch dein Wort. Ich bitte, dass du uns auch jetzt Weisheit gibst, die uns anvertrauten Verantwortung zu deiner Ehre umzusetzen. In Jesu Namen. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.